Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 18. März 2026 und wir sind zurück, weil der verlorene Sohn, der Podcasten, ist wieder da. Hallo Carsten.
Hi. Na?
Sprichst du noch Deutsch oder sprichst du jetzt schon Kanadisch, Englisch?
So, hab schon relativ viel gesprochen.
Weil jetzt können wir es ja sagen, du warst 2 Wochen in Kanada.
Ja, genau.
Hast mich hier schön
schrubben
lassen, ne? Die Bude sauber halten.
Hast die Stellung gehalten.
Hast mich schön, weißt du, mit 5 Orca-Seglern den Podcast alleine machen müssen.
Ja, stimmt. Stimmt, ja.
Nicht ohne. Ich bin froh, dass keine Kamera, aber ich bin so gealtert in der Zeit, wirklich. Nee, ist alles gut. Wo warst du denn? Du warst nicht segeln.
Ja, nee, war ich nicht. Wobei es gab durchaus Segelbezug nachher, viel mehr, als ich eigentlich dachte. Und zwar war es ein Redaktionsausflug quasi, weil ich die Außenstelle Vancouver besucht habe von Segelreporter.
Ja, das Redaktionsbüro, genau.
Das Redaktionsbüro, sprich, mein Sohn ist dabei quasi auszuwandern. Finn, der macht ja auch öfter bei Segelreporter mit, hilft, schreibt schon mal, macht gerade im Backoffice, hilft er mir oder uns recht viel, aber und der hat nun mal seine Liebe in Vancouver gefunden und jetzt durften wir
die ihn besuchen.
Während ich bin ja auch hier Lehrerferien abhängig, immer noch in Hamburg, in den Hamburger Skiferien, das ist ja so bekloppt, da gibt es immer 2 Ferien. Wochen im März. Das kannst du eigentlich nicht anders nutzen, als wenn du Ski fährst, was wir vielleicht früher mal gemacht haben. Naja, egal. Und Finn sagte eigentlich, eigentlich bloß nicht im März kommen, ist die beschissenste Zeit. Aber ich sagte, wir haben aber eigentlich nur dann Zeit. Und haben wir jetzt auch gemacht. Und
tatsächlich, du hättest doch im Sommerferien hin segeln können noch.
Ja, hätte man. Aber im Sommer habe ich schon mein Segelprogramm und alles.
Ja, wieso? Wärst du für Atlantik, Panama? Hin
einmal rüber. Ja.
Und dann
ja.
Rechts abbiegen, bist du da. Vancouver war das, ne?
Genau.
Du kannst es doch.
Eigentlich, genau, einmal rüber. Nee, das kann ich nicht. Also so ein Hochsee. Da habe ich auch nicht das passende Boot für. Ja, müssten wir mal machen. Aber.
Also Miku hat gesagt, er hätte dir, Gitana hätte dir leihen können. War.
Hätte, genau.
Das ist auch parallel. 2 Wochen kannst du das
machen.
Das
ist ja geil.
Aber gesegelt wurde da auch gar nicht dann. Ne? Hast du Segelboote gesehen in Kanada?
Nee. Ja, doch. Und das hat mich wirklich gewundert. Weiß Vancouver ist tatsächlich, aber wo ist denn der Segelbezug? Und Sohnemann wollte mir immer sagen, hier sind ganz viele Yachtclubs. Ich so, Vancouver, Kanadier sind sowieso jetzt nicht die Highlight-Nation im Segelsport, hätte ich jetzt mal so gesagt. Und außerdem sind es ja schon fast das nächste Bundesland von der USA. Ne? Das darfst du dann aber auch nicht laut sagen und auch nicht mal drüber lächeln.
Das
darfst du
auch im Podcast. Das würde ich auch im Podcast übrigens. Podcast würde ich das auch nicht sagen. Schlechte Idee.
Das ist auch weit davon entfernt. Das ist wirklich sehr sympathisch, wie sie auch damit umgehen. Das hat man ja in den Medien natürlich viel drüber gelesen. Und der Präsi hier, Carney, der etabliert sich ja auch mit seiner Stellung. Ich habe es auch in den Supermärkten nach wie vor gesucht. Die haben wohl, also das erzählt der Finn auch, tatsächlich eine ziemlich erfolgreiche Kampagne getrieben und wäre so, wir halten dagegen und auch mit Produkten auch an der Front und die sind da sehr geschlossen, auch sich dagegen zu wehren. Und es scheint im Moment ja auch, ist das ja nicht das wichtigste Thema in der politischen Landschaft.
Nee, gibt ja andere Sachen jetzt, mit dem Toupet machen kann.
Genau, wofür danach kommt dann noch Kuba, was ist gerade aktuell, bevor er sich wieder zu Kanada hinwendet. Alter Schwede, aber wollen wir ja. Das war jetzt da wirklich gar nicht
dieser,
Thema.
Dieser Satz, ich habe früher immer gesagt, wenn das so ganz scheiße leuchtet, dann nehme ich mein Boot und fahre auf irgendeine Insel. Das Blöde ist, dass es jetzt auf allen Inseln auch scheiße ist.
Stimmt. Ja, aber ich habe jetzt schon mal ein bisschen umgeguckt da. Also kann man sich wirklich als Segler gut vorstellen, weil es ist wirklich unglaublich viele Yachtclubs da und nicht nur irgendwelche Edelvereine oder irgendwelche Fischerhäfen oder so. Also es ist schon viel und und das Seelrevier ist auch der Hammer. Ich kenne es zwar eigentlich nur, ich dachte, das ist doch diese, es gibt eine so eine irre Regatta, ich weiß nicht, ob die jedes Jahr stattfindet, jedenfalls im Juni schon, die Race to Alaska heißt das. Und das ist so ein Abenteuer Ding, was sie mit ganz vielen verschiedenartigen Kleinstbooten unternehmen. Und ich weiß, der Sieger kriegt irgendwie $10,000 und der Zweite kriegt ein Steakmesser. Das ist so deren Art von Humor. Also es ist im Grunde, eigentlich fahren da alle mit, ja, ich glaube mit Kanus, sogar mit besegelten Kanus. Also zwar zu Vancouver Island, lasse dann auf der linken Seite und zwischen Vancouver Island und dem
Das war die Regatta mit Onomoto, ne? Die dürfen.
Ja, genau. Genau. Ja. Dann basteln die sich so Konstruktionen, wie so Schaufelräder an der Yacht hinten dran, weil sie dann eben, das ist nämlich erlaubt, du darfst paddeln und du darfst rudern und bloß keinen Motor benutzen. Aber da gibt es eben in diesen engen, quasi, es gibt teilweise sehr wenig Wind, wo du sonst gar nicht durchkommst, also im Inland quasi, in den schmalen Übergängen zwischen den ganzen vielen Inselchen Richtung Norden, und da hilft das dann irgendwie. Und naja, es ist ganz skurrile Fotos ploppen da manchmal auf zu dieser Zeit, wo du denkst, was ist das, irgendwie Folklore? Wo kommen diese Konstruktionen plötzlich her, wo hinten am Heck sich jemand so eine Rudermaschine gebaut hat, mal auf einer normalen Fahrtenjacht, und dann da anfängt zu rudern? Aber das hat eben mit dieser Regatta zu tun, weil das da irgendwie zugehört. Diese hat jetzt aber nicht stattgefunden, aber die Silna wirklich, also ist jetzt auch ganz Spaßregatta, ist richtig am Limit, wenn es da richtig bläst. Schon eine ziemlich krasse Herausforderung. Das hatte ich so im Kopf, aber es gibt da wirklich eine krasse Segelszene, und ich bin dann, war abends mal joggen da und bin dann wie beim Royal Vancouver Yacht Club vorbeigekommen, der dann hell erleuchtet war, und da konntest du irgendwie reingehen. Ich habe nachher dann mal ein bisschen rumgegoogelt, was ist. Das ist wirklich ein Verein, 5000 Mitglieder, also noch mehr. Boah. Und hat irgendwie ist aber dann auch schon oberstes Kaliber, ich glaube.
Was ist der größte deutsche, ist NRV, oder wer ist das, ja, ne?
Ja, genau.
Wie viele haben die?
Ja, da bin ich ja auch noch Mitglied. Es sind über 1000 Mitglieder, soweit ich weiß. Und ich meine, da zahlst du, glaube ich, auch so. Im Royal Vancouver Yacht Club zahlt man zwischen 7.000 und 12.000 Euro Jahresmitgliedsbeitrag.
2.300 Mitglieder hat der NRV, habe ich gerade geguckt.
2.000, genau. Dann war das andere war der Beitrag, den man da berappen muss, genau. Und naja, das ist ja auch ein renommierter, weil ich weiß, NRV hat ja auch enge Verbindungen mit diesen größeren Clubs, und auch, das gibt ja so eine. Ja, die wichtigsten Clubs der Welt haben da auch so eine Art Netzwerk gesponnen über die Welt, wo dann auch Royal Ocean Racing Club zugehört in London oder in England. Nicht London. Sitzt in London? Jetzt komme ich fast durcheinander. Auf jeden Fall der Fast and Race im Grunde ausrichtet. Oder Plymouth Chaos da um die Ecke. Und da gehört eben auch der New York Yacht Club natürlich dazu. Und aber auch eben der Royal Vancouver Yacht Club. Und da sind, ja, wie gesagt, so viele Mitglieder. Und da tauchen dann aber, klar, bei solchen Mitgliedsbeiträgen hast du auch ein gewisses Budget. Und dann habe ich geguckt, wer da so Coach ist. Und dann hast du dann auch so den dänischen Olympiasieger im 49er, der kommt dann, hier Kirke Terp, der auch beim 52 Sailing Series mitsegelt, ich glaube auf Platoon sogar, war der Grinder teilweise. Also hast du die größten Namen, die dann auch da die Ausbildung betreiben. Es gab da auch einen Olympiasieger im Starboot mal, Ross McDonalds, und ich glaube, der hat sogar 2 Medaillen, hat er auch Silber. Ja, jedenfalls gibt es da schon so ein paar Starts, die man nicht so auf Anhieb irgendwie einfallen. Und naja, jetzt im März ist da noch nicht so richtig viel los. Es gab am Wochenende eine Regatta. Und was ich dann erstaunlich fand, das ist schon auch fast, man läuft da so die Front, Wasserfront entlang, und da liegen dann irgendwie zwei Schiffs, Gesichtswachs rum. Die liegen da so rum, als ob die auch gar keine, wir haben ja auch öfter schon Geschichten drüber gemacht, Boote, die keiner mehr haben will, da liegen dann hoch auf den Steinen. Da laufen dann so die Touristen vorbei, die Segel hängen da irgendwie noch dran. Das sieht aber so aus, als ob die schon 2 Jahre rumliegen und sie keiner irgendwie wegnimmt.
Übrigens, herzlichen Glückwunsch, du wusstest wahrscheinlich nicht, dass der Vancouver Yacht Club der mitgliederstärkste Club der Welt ist.
Der Welt ist.
Echt? Ja, wirklich. Ja, krass. Es gibt.
Hast du gerade
danach? Ich habe gerade geguckt hier. Ist echt krass. Die wachsen auch. Also, das ist. Da muss man mal. Da müssen wir mal anrufen, wie die das machen.
Ja, ich fahre auch nochmal vorbei.
Also, größter Deutscher ist übrigens unter der. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber als größter Deutscher gilt der VSAW mit 3000.
Ach so, okay.
Gefolgt, gefolgt vom NRV tatsächlich.
Ja.
In den 90ern hat der Vancouver Yacht Club noch 1600 Mitglieder gehabt. 2016 waren es 2200 und jetzt haben die 5000. Also die wachsen wie Hölle.
Die coolste Geschichte fand ich aber, dass der Schirmherr Prince Andrew ist. Ich habe das auch mal gegoogelt. Der soll 2018 irgendwie einen Steg eingeweiht haben und weiß ich nicht. Zig Jahre.
Ist das nicht der gerade immer in der Bildzeitung stand?
Und, ja, okay. Ja, der ist es. Der ist aber seitdem, auch seit das so losging da mit seinen Verfehlungen, seit sie bekannt wurden, ist er dann doch irgendwie von abgehängt worden, sollen die Bilder sein. Naja,
hast du da so ein großes verhangenes Ding gesehen? Aber das dann deine Statue, wo ein Tuch drüber liegt?
Ich war noch nicht drin. Ich fand es jedenfalls, ja, das passte natürlich zusammen. Ich habe auch mal geguckt, warum und denen dieses Royal da überhaupt eine Rolle spielt. Also da war ja, Kanada gibt es ja nur kein Königreich, aber das natürlich gehört zum Commonwealth und die Verbindungen nach England sind natürlich sehr eng.
Aber
und
hätte ich niemals, wenn man mich gefragt hätte, in welchem Land ist der größte Yachtclub der Welt? Hätte ich wahrscheinlich auf entweder Australien oder wahrscheinlich eher USA.
Ja, ja.
Und da ist übrigens auch Kalifornien, der zweitgrößte mit 4000.
Ja, krass. Ja.
Aber das in Kanada, was ja jetzt nicht die große Segelnation eigentlich ist, dass die den größten Segelclub der Welt haben, das finde ich schon krass.
Ja, und
was liegen da für Boote? Hast du da mal geguckt am Steg?
Es gibt schon schöne Racer. Ja, nee, sowas eher nicht. Das ist dann schon auf Racing, glaube ich, so Cruiser-Racer.
Jollenkreuzer auch nicht, ne?
Wenig. Aber ich hab gesehen, in der Vitrine stand halt auch so eine America's Cup und zwar so ein kleiner, so ein AC40. Und ich dachte, was haben die denn damit zu tun? Aber, und dann erinnerst du mich natürlich an Barcelona, da war ja auch ein Vancouver-Team, also ein kanadisches Team mit dabei. Ja. Und die haben, das gab ja dann, klar, America's Cup-Teams selber, die auch die AC40 beim Youth America's Cup und beim Women's America's Cup gesehen haben, wie das deutsche Team ja auch, da waren ja auch aktiv. Und zu den Konkurrenten gehörte eben auch das kanadische Team und das war vom Vancouver Yacht Club, klar. Dann irgendwie auch bezahlt. Da war eine Dame, die da sehr hinter, ich habe den Namen, habe ich jetzt vergessen, die das, glaube ich, mit initiiert hat, die wohl auch, so las ich, immer noch irgendwie dabei. Ich bin mal gespannt, ob da noch in Neapel nochmal jemand auftaucht. Aber und dann, was ich auch ganz interessant war, mit meiner Frau hatte ich dann gesprochen, hey, sag mal, waren da nicht auch beim Helga Cup irgendwie Kanadierinnen? Sagt, ja, sie hatten sich da mit irgendwem, also der hat zweimal da irgendwie mitgemacht und dann hätten sich ja mit irgendwem angefreundet sogar, es waren dann junge Frauen, und die sind, ja, konnte man da gut, ich glaube, waren sogar mit 2 Teams oder auch schon 2-mal beim NRV eben auf der Alster beim Helga Cup, der größte Frauenregatta der Welt. Und so schließt sich da dem.
Guck, Ocean Race Europa ja auch irgendwie, das Kanadier dabei mit seinem Schiffchen.
Ach, ja, natürlich, ja. Das ist doch hier unser, die 11th Hour gekauft.
Genau. Ja?
Da haben wir das so. Aber ist er auch Vancouver York? Glaub ich
keine nicht. Ahnung.
Weil die andere Ecke ist ja groß, hier Halifax, also eher auf der Ostseite, da ist ja eher so Segelcenter, da gab es auch größere Regatten, weil da auch jemand, weil man da auch hinkommen kann. Ich glaube, wenn jetzt eine richtig große Regatta in Vancouver ausrichtet, das ist einfach Anreise, ist einfach ein bisschen mühsam, ist schon irgendwie sehr, sehr weit entfernt, da Richtung Pazifik halt. Und insofern, das war, ich, wie gesagt, wir werden sicherlich nochmal Also sieht so aus, als ob Sohnemann länger da bleibt. Er baut sich da gerade sein Nestchen und ist da auch sehr begeistert. Und
schön.
Ja, werden wir nochmal hinkommen. Wir haben auch, weiß ich nicht, so ein paar Liebe. Wir waren im Wasser dann Tofino, das ist ja die Surfer-Einland, ist ja eigentlich eher aus der Surfer-Ecke da im Regen die Brandung gesehen, den Pazifik, der darauf knallt. Das ist ja dann eher so. Von beeinflusst und diese ganzen, zuckte immer zusammen, weil überall Orca-Schilder und ja, hier kannst du Orca gucken und da und ist ja eigentlich wunderschön, diese Tiere, aber als Segler zuckt man doch immer mehr mal zusammen, weil wenn so oft vielleicht schreiben wir zu oft über diese ruderanknabbernden Spezies aus Gibraltar, sag ich mal. Aber wir haben jedenfalls, wir waren auch einmal beim Whale-Watching, das habe ich sonst auch noch nicht gemacht, deshalb auch, die schwimmen jetzt auch nicht da zu Hunderten durch die Gegend, sondern haben dann, einen haben wir gesehen von Weitem, man fährt, aber das ist jetzt kein Orca gewesen. Aber,
und du siehst übrigens, Scott Scheuer heißt er,
ja.
Tom Scheuer, Scott Scheuer, ist nicht Mitglied in Vancouver, ist Mitglied in Collingwood Yacht Club in Ontario.
Ontario. Also, okay.
Ja,
also das wieder, genau. Wieder. Andere Seite, genau. Und da ist aber auch.
Also die große kanadische Segelnation. Ja, ist wirklich so.
Definitiv. Genau, der ist doch mit Piper gesegelt, ne? Wenn ich erinnere.
Genau.
Das letzte Stück. Aber
sag mal eine Frage, weil ich will ja nochmal einen Grimme-Preis kriegen für Überleitung. ich habe eine Frage. Warst du da mal in so einem Yachtausrüsterladen in Kanada? Hast du dich mal um Seekartenpreise gekümmert, was die da kosten?
Nee, hab ich nicht. Habe ich hinter mir gelassen.
Aber die kosten bestimmt was in Kanada, ne? Oder sind da
teuer geworden? Ja, ist schon teuer da, das Land. Und das kostet wahrscheinlich auch was, ja. Das ist alles jetzt nicht so. Ja, das soll woanders anders sein, ne?
Es war ja während deiner Abwesenheit so ein Thema, was mich irgendwie beschäftigt hat. Also es beschäftigt mich schon seit längerem. Da wollten wir heute drüber reden. Was gibst du im Jahr so für Seekarten aus? Kannst du das sagen?
Nee.
Du hast ein Orca-Abo?
Ja, genau. Ich hatte, vorher habe ich auch mit Navico gearbeitet, ne?
Navionics meinst du?
Navionics meine ich. Ich kenne es gar nicht. Was ist denn Navico? Gibt's doch auch, oder?
Gibt's auch, ja, die machen auch in dem Bereich, die machen so Hardware-Tests und
da siehst du mal, so was ich für Seekarten ausgebe.
Genau, wo du wegkommst in Duisburg, sagt man, das ist so eine Firma. Die machen das.
Ja, das ist schön. Ja.
Nein, es geht darum, wer das mitbekommen hat. Ich hatte das schon länger auf dem Zettel, weil ich das in so einem Online-Forum gelesen hatte. Da gab es so einen Open Free Nautical Charge.
Charge.
Ich habe Elektroauto, da ist man mit Charge, sagt man immer. Und da hat jemand auf dem BSH-Server wohl offene Daten bekommen oder hat gesagt, ach guck mal, man kann ja einfach beim BSH auf diese Vermessungsdaten und dann mache ich da mal so eine Open für Umme Geschichte draußen. Das ist ja auch ein ehrenwertes Projekt, muss man sagen. Und hat da rumgefuchtelt, finde ich, technisch zieht er den Hut vor, weil es ist ja nicht so, dass man diese Daten kriegt und dann macht man eine Seekarte draus, sondern ich habe mich da mal sehr stark mit beschäftigt, diese Vermessung, diese Detail, diese Punktlotung, die erfassen praktisch jede Muschel und jeden Schnürsenkel, den du da verloren hast. Und die messen natürlich in ganz kurzen Abständen und zwar auch also du hast Daten, die du gar nicht brauchst. Ne? Du brauchst ja nur so Tiefenlinien und irgendwie da sind 5 Meter, da sind 3 Meter, da sind 4 Meter und da sind es 30. Die messen aber alle paar Zentimeter, ich weiß nicht wie viel, und das muss einfach, es ist einfach ein tierischer Akt, das zu bereinigen. Also das mittlerweile geht es auch digital. Natürlich kannst du es digital bereinigen, aber trotzdem ist es noch relativ viel Arbeit. Also ich ziehe da einen Hut vor, dass das jemand gemacht hat, diese Daten importiert, und dann gab es irgendwie auf einmal freie Seekarten. Und dann wurde das Ganze öffentlich und es wurde in einem anderen Magazin, weiß ich gar nicht, wer das war, der hat jetzt drüber geschrieben und dann waren sie alle ganz aus dem Häuschen, haben sich gefreut und dann war auch schon wieder Ende, weil dann gab es die Daten nicht mehr auf dem Server. Und ich hatte mich gefragt, die ganze Zeit, glaube ich, seit Oktober habe ich das verfolgt, habe ich gesagt, so Ist das denn richtig, dass das BSH die Daten, diese Detaildaten verkauft an diese Verlage, NV kauft die, Delius Glasing kauft die, alle Seekartenhersteller kaufen die, Navionics kauft die, Orca kauft die, alle kaufen die. Also alle kaufen die. Und das kostet auch richtig Geld. Also in Deutschland ist das noch relativ günstig im Vergleich zu den Dänen, die sind richtig teuer. Jeder, der früher bei diesem Webviewer von Navionics mal versucht hat, in Dänemark sich einen Hafen anzugehen, hat gesehen, ups, das geht gar nicht, da kommt irgendwie Overzoom, da war gar nichts zu sehen. Ja, aber die nämlich dafür für diese Lizenzen für Webdarstellung auch nochmal Geld nehmen und das ist richtig viel. Ja, also das kostet schon echt Kohle. Also dass wir dafür bezahlen, ist auch für mich völlig legitim. Und ich habe mich gefragt, wieso legt denn das BSH die Daten, die sonst verkaufen, offen? So, dann haben die eine Stellungnahme gegeben und gesagt, ja, wir haben diesen Artikel gelesen und haben gemerkt, dass das ein Versehen war, dass die Daten offen lagen. Jetzt sind sie wieder weg.
Okay.
Daraufhin entbrannte eine große, ich fand das ein bisschen groß aufgehängt. Ich las so Sachen wie, ein Traum wird wahr, Seekarten werden frei verfügbar, wo ich denke, also ich habe dann auch geschrieben, ich habe geschrieben, mir war nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die wegen 100 Euro Seekartenkosten im Jahr träumen. Also ich hab andere Träume. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe wegen 100 Euro noch nicht geträumt. Also ich träume wegen mehr. Ja?
Ja, doch manchmal.
Also schon. Seekarten habe ich eh noch nie geträumt, muss ich sagen. Und dann entbrannte eine Diskussion, wieso meint das? Das wird doch von Steuergeldern erhoben, diese Vermessung. Das bezahlen wir dann mit unseren Steuergeldern. Dann muss das doch auch frei verfügbar gemacht werden. Und darüber habe ich geschrieben. Da sind mir Leute beigesprungen, haben gesagt, ja, finde ich auch. Und andere haben gesagt, nein, das ist irgendwie, wir bezahlen das doch alle, warum sollen wir dann nochmal dafür bezahlen? Wenn ich Bundesrechnungshof würde ich sagen, und der Bundesrechnungshof wäre, der auf solche Sachen guckt, und dann würden diese Daten frei verschenkt einfach an Segler, die jetzt nicht im Ruf stehen, bei Nichtseglern, sage ich, wohlgemerkt, bei Nichtseglern, die nicht im Ruf stehen, dass sie keine Kohle haben. Also zumindest keine Kohle, dass sie sich für 100 Euro einen Satz Seekarten kaufen können oder für 50 Euro ein Orca-Abo. Das von Steuergeldern zu finanzieren, weil ich meine, diese Steuerkohle wird ja auch wieder ein bisschen refinanziert, dadurch, dass die Lizenzgebühren kriegen. Wenn wir jetzt alles, was öffentlich erhoben wird, verschenken, dann müssen wir alle noch mehr Steuern zahlen. Ich fand die Diskussion einfach, also ich finde, und mich regt es wirklich auf, wenn Leute sagen, das ist Abzocke. Wo ich denke, Junge, gestern warst du noch beim Yachthausrüst, dann hast du dir für 48 Euro die Kopfgrill-Politur gekauft. Und für 196 Euro die neuen Fender-Socken. Reg dich bitte nicht über Seekarten auf. Es ist wirklich das Wichtigste, was du hast, sind Seekarten. Also das ist wirklich mit das Wichtigste an Bord. Und es erinnert mich immer, dass Leute, ich weiß nicht, wie du das siehst, bei Sicherheit oft schluderig werden. So, das ist auch mit Rettungswesten das Gleiche. Also wir haben mit Benjamin Bernhard gesprochen.
Und von Sigma.
Ja, die Wartung alle 2 Jahre, das muss ja nicht sein, habe ich kaum gebraucht. Oder ich weiß auch hier, mein Freund Jochen, der kann sich gerne, wenn er den Podcast hört, hallo Jochen, kannst gerne was zu sagen. Du bist ja jetzt part of the team in dem Orca-Podcast. Da habe ich gedacht, Jochen, was hast du denn für Billo-Rettungswesten? Das ist ja eine Disco-Weste. Weißt du, ja, die haben irgendwie 59 Euro gekostet, so Aufblasfest. Da habe ich gesagt, sag mal, und hast du die mal irgendwann gewartet? Nö, die brauche ich nicht warten, die sind ja mal im Shop. Denke ich so, ey, du hast Familie, du hast ein Kind und so. Ich meine,
Ja, verstehe ich, aber ich bin da auch nicht der Beste, aber ehrlich gesagt bin ich dann auch nicht, wenn wir regelmäßig unterwegs sind, also dieses Jahr haben wir auch wieder in der Ostsee was geschartert, das ist schon was anderes, wenn du ein eigenes Schiff hast und dann deine Ausrüstung und ich habe, also wie heute ist ein ganzes Paket mit Neoprenanzügen irgendwie angekommen, also das ist dann doch eher die Welt, wo ich sage, das muss perfekt sein, ich will nicht frieren, aber das ist eine andere Ebene, aber natürlich.
Aber wenn du jetzt eine seegehende Yacht hättest.
Ja, mit Familie ist ja auch, kurz sagen, wir hatten immer das Thema, weil wir haben ja noch die Variante und dann ist Sohnemann ja der andere mit seinen Kumpels unterwegs und ist, oh, hoffentlich ist da eigentlich alles dabei. Also wenn die, naja, jetzt vielleicht auch nicht die erfahrensten Segler waren, dann so im Twen-Anfang, im Twen-Bereich, dann will man vielleicht gar nicht wissen, was sie alles so machen. Also da, die sollen ja ihre Abend, aber manchmal denke ich, oh Gott, wenn da was passiert und da ist nicht die Weste nicht richtig, aber dann macht man sich schon mal mehr Sorgen. Aber da müsste man wahrscheinlich auch mal ein bisschen drauf gucken. Das war so der Punkt, wo man sagt, na, ist da eigentlich alles dabei? Ich glaube, es war alles okay, aber hast du auch völlig recht. Also ich mache so viel auf dem Wasser und auch auf kleinen Booten, dass man einem manchmal es vielleicht zu locker nimmt, haben wir auch öfter schon mal drüber gesprochen. Und wenn dann plötzlich.
Ja, aber bei mir gibt es gar keine Möglichkeit. Ich habe gar keine andere Möglichkeit mehr. Also früher bin ich auch mal, da würde mich Benjamin Bernhard auch erschlagen und ist auch zu Recht. Natürlich, wenn du dessen Fälle hörst, die kennen.
Ja, da kommt es ja zusammen.
Das bei ruhigem Wetter, wenn man da irgendwie bei zwei Windstärken auf Digger, habe ich auch mit dem T-Shirt auf der Sylkante gesessen. Ich habe es immer noch verargumentiert, gesagt, na gut, wenn ich da irgendwie alleine unterwegs bin, ich war immer früh im Jahr unterwegs, wenn ich da irgendwie alleine oder rumturne und über Bord gehe mit so einer Lifeline noch und sowas, dann wird da hinterhergeschleift mit Autopilot, dann will ich lieber, dass es schnell vorbei ist oder ich will wenigstens vernünftig schwimmen können. So. Ist aber völliger Quatsch. Ich habe jetzt ein Kind mit, da, das ist wie Fahrradfahren. Ich fahre, ich habe selbst mein Roller, ich habe so einen E-Roller, so einen kleinen, weißt du, diese normalen Dinge, diese 15 km/h oder 20 km/h.
Ach, den habe ich noch im Auto liegen immer noch.
Stimmt, du hast den noch von der Messe.
Ja, den muss ich dir noch bringen. Genau, hat zu mir geliehen.
Den fahre ich hier immer mit Helm, falls der mich sieht.
Ja.
Der muss natürlich auch mal mit Helm fahren, klar. Also da kann ich jetzt nicht. Und ich weiß, bei 50 Grad im Schatten im Sommer werde ich eine Rettungsweste tragen automatisch, wenn der an Bord ist. Klar.
Ja, das ist auch nochmal eine
andere. Aber es geht ja gar nicht um Rettungswesten, es geht dann um diese Geiz ist Geil-Mentalität, wenn es um gerade solche Themen geht. Das finde ich immer lustig. Wie gesagt, die gleichen Leute haben einen Korbgrill auf dem Boot, wo man sagt, so, die gibt's auch, kannst du auch günstiger kaufen, so ein Ding. Und dann sowas verstehe ich nicht. Und von Steuergeldern, Seekarten finde ich ein bisschen drüber. Also ich persönlich finde, wer sich jetzt keine Seekarten leisten kann, ob der dann ein Boot hat, das wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, stimmt.
Oder? Also, ich meine, was soll es kosten? Ja, also, so ein Kartensatz Papier, wo du verpflichtet bist, den zu haben, haben wir auch geklärt. Wenn du den für die ganze Ostsee nimmst, kostet so ein Koffer irgendwie ein 100er, glaube ich. Lass es 120 sein. Dann holst du dir noch irgendwie ein Digital-Abo, dann bist du bei, ich weiß nicht, 200 Euro im Jahr. Dafür, dass du so schön komfortabel navigieren kannst und zwar auch aktuell navigieren kannst. Und die Tonnen, die da irgendwie nicht mehr da sind, auch nicht auf der Karte sind und die Tonnen, die da sind, auch auf der Karte sind und die Untiefen übrigens auch. Das finde ich schon relativ komfortabel und also wer dafür nicht bereit ist, Geld auszugeben, das verstehe ich auch nicht mehr. Abgesehen davon sind das oft auch Leute, vermute ich jetzt mal, ich mache mal eine schöne Pauschalisierung, die dann, obwohl es Google Maps gibt, gab es auch das, ja, aber Google Maps ist ja auch frei. Ja, das ist ein Privatunternehmen, das machen die selber. Und abgesehen bezahlst du auch, weil die verkaufen dein Bewegungsprofil an alle, denen die es gibt.
So. Ja, natürlich, das Geschäftsmodell ist ja auch klar.
Genau,
ja,
will ich mal wissen, wenn jemand sagt, ihr könnt von uns so eine Navi-App haben mit euren Booten, aber wir verkaufen eure Daten, wo ihr seid. Sagen alle, was, Abzocke, Frechheit. Also ich hab das nicht verstanden, ich habe diesen Bohai darum nicht verstanden. Dass es auf einmal so ein Traum wahr wird, dass es freie Seekarten gibt. Also das erschließt sich mir nicht, wie man da so abgehen kann. Aber gut.
Hat sich ja jetzt auch erledigt.
Ja, du hast glücklich ist, wenn du mit einem Containerchen fährst. Wie gesagt, ich habe gar nichts dagegen, so eine Initiative zu machen.
Ja.
Also ich finde auch, weiß nicht, Open Sea Map, das ist ja auch toll, dass die das machen. Und dann haben wir auch so Data Logger, gibt es ja auch. Aber da gibt es halt keine Tiefendaten, das finde ich halt relativ sinnlos. Ich finde es aber toll, du kannst es ja zur Turnplanung, kannst es ja nutzen. Also wenn du es jetzt unbedingt machen willst, aber es gibt halt auch andere Tools zur Turnplanung, die du nutzen kannst. Aber ich habe ja nichts dagegen, dass das einer macht, wenn das geht. Und wenn BSH sagt, könnte haben, ist mir scheißegal, die Daten. Wie verschleudern die jetzt alle? Die andere Frage ist.
Das war ein Fehler jetzt, ne? Oder wie?
Das war vom BSH, die haben gesagt, Genau, das war ein Fehler vom BSA, das haben die gesagt, das war ein Fehler, die Daten sind jetzt nicht mehr da, wo sie lagen.
Ja.
Und die andere Frage ist, wenn man das mal ja mal so 2 Jahre durchzieht, so eine ehrenamtliche Geschichte, und ich stelle es dir einfach zur Verfügung, und dann kommen die Ersten an und sagen, hey, das stimmt überhaupt nicht, da ist ein Fehler, die Tonne 13 ist da gar nicht, wo sie eigentlich, weißt du, das hast du ja immer,
ja,
das hast du auch,
ja,
wie auch nochmal. So, dann fängst du an, auf einmal hast du da Arbeit mit, und die Frage ist, bleibt das umsonst oder sagst du, Leute, ich muss echt mal einen Unkostenbeitrag haben? Aber gut, ich weiß es nicht. Also ich finde einfach, wenn Leute, die Boote haben für 120.000 Euro, sich aufregen, dass sie, wirklich, verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich habe kein Boot für 120.000 Euro. Ich habe eins für 3,5 plus 400 Stunden Arbeit und Material. Aber ich denke nicht drüber nach, ob ich mir Seekarten hole oder ob ich die irgendwie frei. Ich habe mal das war auch ein cooles System, auf Bornholm auf den Erbseninseln war ich mal. Mit der ETAP damals noch. Abends angekommen, war spät im Jahr, auf einmal kommt abends noch einer rein. Auch echt spät abends, so weiß nicht, 10, 11 Uhr. Polnisches Segelboot. Mit beschlagenen Scheiben innen, da war auch groß Licht drauf, dann legten die da an. Und dann klopfte auf einmal einer bei uns und sagte, ja, hast du Seekarte? Ja. Und Kopenhagen? Ja, habe ich alles da. Kannst du mir geben? Ne, wir brauchen die noch. Ja, braucht nur eine Stunde, 2 Stunden.
What?
Ja, dann gibst du die wieder. Ja. Ich habe mir für den Stapel Seekarten gegeben. Dann haben wir da noch, mit Jochen war das, dann habe ich da irgendwie haben wir noch Wein getrunken. Hey, ist aber mal spät hier, sind 12 Uhr, wir müssen morgen wieder los. Ich gehe da mal und klopfe. Da war es noch beschlagener, die Stimmen waren laut, die haben sich da richtig an reingeknallert. Und dann, ja, komm rein. Und dann kam ich rein, saß der wirklich mit dieser Seekarte und hat so DIN A4-Zettel gehabt, einen Kuli, und hat sich das abgemalt. Tonne, Fahrwasser, Kopenhagen. Die hatten keine Seekarten, haben die von mir abgemalt.
Oh, ja, geil.
Oder passt.
Geht. Und sind die angekommen? Weil hast nichts von
keine Ahnung, ich habe jetzt nicht von großen Katastrophen gehört, von daher denke ich mal, dass die es geschafft haben. Aber ist schon so durch den Öresund, ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen überhaupt.
Ja.
Da so mit so einem DIN A4-Zettel. Aber gut, ich meine, Schiffe kannst du eh nicht einzeichnen. AIS hat er nicht gehabt auf seinen DIN A4-Zettel.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Ah, sehr schön.
So, diese Jungs hätten einen Kontakt gebraucht. Ich hätte denen noch einen Kontakt aufschreiben sollen, so wie das Boot aussah. Weißt du, wer das war? Und weißt du, was dann kommt? Ich kriege einen Grimme-Preis in meine Überleitung.
Nee, ich bin jetzt am Überlegen.
Die müssen mal bei der Firma von der Linden Wesel anrufen.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan. Also, warum macht man hohe Kehlen? Hohe Kehlen haben den Zweck, die Kraft besser zu verteilen, sodass nicht in einer Ecke eine Spannungskonzentration entsteht. Immer wenn es um sehr scharfe Ecken geht, dann konzentrieren sich dort die Kräfte, und das bedeutet, dass das Material überlastet wird. Das ist das, was man vermeiden will. Also macht man eine schöne runde Ecke. Je größer der Radius ist, umso besser ist die Verteilung. Das ist natürlich immer so eine Art Kompromiss. Und deshalb macht man bei festeren Materialien vielleicht kleinere Hohlkehlen als bei sehr leichten Materialien wie Sperrhölzern aus Gabun oder sowas. Da macht man lieber größere mit einem leichteren Füllstoff im Epoxy. Im West-System wäre das Epoxy Plus 410 zum Beispiel. Das ist ein sehr leichter Microlight, nennen wir den Füllstoff. Wenn es eben eine Kleinigkeit ist und keine großen Kräfte zu erwarten sind, dann kann man natürlich auch eine kleinere Ecke machen. Und dann gibt es noch einen Grund, warum man manchmal hohe Kehlen macht. Und das ist, wenn man, keine Ahnung, Schubläden baut oder Küchen baut, dann macht man immer in den Ecken irgendwie so eine Art Hohlkehle, weil das einfacher sauber zu halten ist. Es gibt dazu noch viel zu erzählen. Man könnte auch faserhaltige Hohlkehlen machen, dass man also mit dem 403-Füllstoff arbeitet. Da sind Baumwollfasern drin. Und dann ist die Kraftverteilung besser, aber es ist auch zusätzlich so, dass die Mikrorissbildung verlangsamt wird, sodass das eben auch noch ein weiterer Trick ist. Naja, mit Hohlkehlen kann man eben schöner arbeiten. Außerdem noch ein Grund. Das ist ja so, Tischler versuchen immer, gar keinen Kleber rauskommen zu lassen. Bootsbauer versuchen immer, den Beweis zu haben, dass die Verklebung super ist und 100% der Klebefläche erreicht. Und dann kommt immer irgendwie Kleber mit aus der Fuge. Und das kann man eben dann dazu nutzen, dann daraus gleich die Hohlkehle zu machen. So, das wäre es für die Hohlkehlen.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende. So, danke Helge, da sind wir wieder. Mir fiel noch ein, auch alles für einen Grimme-Preis, Carsten. Was die damals ging das noch, das war, das ist auch schon ewig her, da waren Boote noch schwarz-weiß und aus Stein, glaube ich. So lange ist das her. Mhm. Damals gab es noch keine Segeldrohnen im Möresund.
Was das, hältst du für eine Grimme-Preis-Überleitung jetzt gerade?
Ja, weil wir jetzt mal über diese komischen, ja, also das ja, kommt ja auf uns alle zu. Ja, du fährst also, ja auch, du bist ja auch auf der Ostsee dieses Jahr unterwegs, ne?
Ja, ja. Gerade.
Also ich habe mich gefragt, ich habe zum Glück kein Boot, mit dem ich da in Öresund fahre. Also mit Gisela werde ich nicht in Öresund fahren mit Kind. Ja. Mhm. Aber ich kenne den Öresund ja auch ganz gut, aber ich frage mich immer so, wenn ich da jetzt rumfahre, da kommt so eine Drohne auf mich zu. Die sind ja groß. Du weißt doch mal darüber geschrieben, wie lange ist so eine Surveyor oder Voyager, 25 Meter haben die?
Nein, es gibt 10 Meter Dinger, die jetzt auch da schon rumfuhren. Also 4 Saildrones sind in Dänemark, da haben wir ja lagen, da sind auch zum Einsatz gekommen. Aber es gibt jetzt auch die großen, sind 20 Meter, ne? Und die werden dann noch größer bis 25. Jetzt werden irgendwelche mit Waffen auch bestückt. Und das sind dann schon richtig große Klopper. Ja.
Segeln die mit Waffen auch jetzt demnächst hier in Dänemark rum?
Ja, das ist, glaube ich, noch nicht klar. Es gibt nur eine Kooperation mit Lockheed. Also es ist ja eigentlich eine US-Firma, also der Typ, das ist ein Brite, der inzwischen das damals Saildrone gegründet hatte, die Firma, und da sehr eher so Wetteraufnahmen und in Hurricanes reingesegelt ist und Daten gesammelt hat. Naja, und da ist jetzt mehr und mehr ein Militärunternehmen draus genommen, mit mit den US Navy, und naja, und da gibt es ja auch den Link inzwischen zu Dänemark, wo sie auch so einen Spin-Off gegründet haben, beziehungsweise wo auch eine Dependance, wo dann auch die Dänen mit dem Staatsfonds eingestiegen sind. Naja, und das eine war ja immer, automatisch die Boote rumsegeln zu lassen, um Daten zu sammeln, also wie so ein Spy-Netz aufzubauen.
Die haben letztes Jahr in Dänemark, die 4 haben 20.000 Seemann zurückgelegt.
Ja, genau.
Und also die sind schon ordentlich viel.
Auch gesichtet worden, ne? Also ich dachte immer, das ist irgendwie so eine Sache, ja, die da irgendwo in den USA passiert, und wollen die da irgendwo, wie gesagt, in Hurricanes rumsegeln, und das war eine riesige Flotte, sind das ja da auch schon, aber die waren dann irgendwie, fand ich immer ganz lustig, weil die immer in Orange angestrichen waren, damit die bloß keiner überfährt.
Inzwischen, ja, jetzt in Grau.
Jetzt in Grau, genau. Und das ist natürlich der Link dann zum Militär, und es wurden doch auch schon da im vor ein paar Jahren hatten wir auch darüber berichtet, im Persischen Golf, glaube ich, da, wo die gerade da Momente am Rad drehen, wurden so Dinge ja auch schon abgeschleppt bei einem Manöver von den, also ich glaube, die Iraner hatten so ein Ding am Haken, weil die Amerikaner da irgendwie rumgebastelt haben mit den Teilen. Das hat da schon zu politischen Verwicklungen geführt. Na, aber das kommt jetzt auch bei uns hier an. Und ja, der nächste Schritt, das ist aber sehr aktuell, dass sie eben eine Kooperation nicht nur rumsegeln und Daten sammeln, sondern eben auch aktiv Waffen drauf installieren, das als Abschussrampen dann offenbar vorbereiten. Okay, ich glaube, das wird uns jetzt hier in der Ostsee erstmal nicht so schnell betreffen. Aber
mit Schießen meinst du?
Ja, mit Schießen.
Ja.
Was lösen wir da aus? Ja. Obwohl, ja, das soll im Quartal, so im ersten Quartal 26 sollte schon die ersten Dinger gebaut werden oder die Designs beginnen von den nächsten Entwicklungsstufen dann, ja.
Ich frage mich, wenn jetzt wirklich so eine Situation ist, ich fahre da irgendwie, dann kommt da, siehst du so eine Drohne, die sind ja auch groß dann, also 10 Meter. Ja. Lustigerweise auf diesen Publikationen sehen die immer ganz klein und niedlich aus. Aber ich habe so Image-Fotos gesehen, wo im Hintergrund so eine Yacht zu sehen ist, die war viel größer, sah die aus. Aber die Yacht hatte wahrscheinlich 2 Meter weniger. So, jetzt kommt so eine Drohne, die hat die Farbe meines Bootes und die ist noch 200 Meter länger als mein Boot. Ja, ja. So, und dann sage ich so, na gut, der muss ja ausweichen, ist ein Louvre-Lee irgendwie.
Le voll Louvre normal, oder?
Ja, der denkt jetzt Louvre-Lee.
Ja, ja, der checkt das
oder
dann nicht.
Denkt der jetzt Le voll Louvre oder ist es? Oder,
ja, weiß nicht, genau.
Oder was denkt er?
Ja.
So. Weißt du, was ich meine? Also ja. Kennt ihr die KVR? Ist auch egal, dann kommt ja die halt entgegen und segelt beide auf der, keine Ahnung. Es gibt ja so, also immer auf Kollisionskurs. Ich bin jetzt kurshaltepflichtig, der fährt aber weiter. So, wann fängt er an auszuweichen und macht das überhaupt? Und was macht er, wenn ich jetzt ausweiche? Kann ja sein, dass ich jetzt sage, boah, mir ist das zu heikel, ich weiche jetzt aus. Fährt er mir dann rein, weil er sagt, du darfst ja gar nicht ausweichen? Also es heißt, sie werden gemäß KVR würden sie segeln. Das kann aber schon mal nicht sein, weil es ist höchst umstritten, diese Aussage, weil Regel 5, ständiger Ausguck.
Ausguck, ne? Ja.
Die haben Kameras, die haben irgendwie Radarsysteme und so LIDAR, glaube ich, auch irgendwie so Erfassungssysteme. Und Algorithmen, die Ausweichmanöver irgendwie planen und checken und prüfen. Juristisch ist das höchst umstritten und sagen, das ist kein geeigneter Ausguck eigentlich. Es gibt ja auch so ein Lagezentrum. Aber was würdest du jetzt machen, konkret? Du fährst jetzt irgendwie, du hast jetzt ein Boot geschaltet, du hast wahrscheinlich, hast ja so ein, im Sommer hast du ein Boot geschaltet, ne?
Ja, yeah, genau.
Ja, wahrscheinlich für immer so eine Wally, 60 Fuß, dann singst du da mit deinem. Ja. Sitzt da mit deinem Hermelinmantel auf der Sylkante und dann kommt dir so eine Karre entgegen.
Ja.
Und du peilst so und denkst so, ja gut, wenn die jetzt, also ich muss nicht ausweichen, also ich muss eigentlich Kurs halten, aber wenn die jetzt nicht ausweicht, dann fährt die mir in die vorne in den Bug rein. Was machst du dann? Weißt du dann aus?
Nee, aber ich hatte, ja, das kam mir jetzt, die Geschichte, genau, die kam mir jetzt letzte Woche nochmal an. Ich hatte das, wo ich gerade drüber sprach, ja, vor ein paar Wochen geschrieben. Da habe ich mir auch diese Gedanken gemacht tatsächlich, also beim Schreiben. Und dann habe ich mir aber eigentlich gedacht, wo du jetzt gerade die Frage auch aufwächst, ich meine, die sagen ja auch, dass vom Mission Control wird das 365 Tage im Jahr überwacht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ja Quatsch, aber andererseits, genau dafür sind diese Dinger doch ausgelegt. Die können doch nichts besser als genau, oder das alles zu überwachen, naja, Zentimeter genau, was, wer fährt wo, wie rum. Wenn die nicht mal ein Segelschiff erkennen können und auch nicht das lokalisieren und auch nicht ihren Kurs dementsprechend anpassen, was sie ja behaupten, dann ist das doch völlig eine Technik, die überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann mir vor, also sagen sie es und ich ehrlich gesagt in dem Punkt glaube ich denen dann auch, dass die Aussage klar wird.
Ja, aber frag mal Boris Herrmann, wie diese Warnsignale funktionieren.
Ja, hast du recht. Aber das ist natürlich schon immer, erstens freut er da mit dem Affenzahn durch die Gegend, die Dinger, okay, aber wenn du jetzt nur 65 Fuß sind die ja auch, hast, man müsste es wissen, ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt nur gedacht, wenn die nicht ausweichen von alleine, also ein Boris, der will ja jetzt noch nicht stoppen, ne? Der, und dass die ihren Radius dann haben und sagen, ey, da ist irgendwo ein Schiff im Rahmen von 50 Meter spätestens da, dann stoppen wir alles und stellen das Ding in den Wind. Ja, aber klappt es? Ja, das ich hätte jetzt nur gedacht, wenn die ja schon Waffen darauf nehmen, dass die Technik gibt es ja jetzt schon irre lange und es wird ja immer mehr. Na klar, alles finanziert von der Kriegsindustrie, weil das plötzlich eine Rolle spielt. Aber dass das genau das eben, die wahrscheinlich so weit sind wie kein anderes System überhaupt auf der Welt und dass das ja auch der Erfolg ist, weshalb die, ja klar, ich glaube, ich würde darauf vertrauen, aber bis zum ersten Crash, keine Ahnung, ich glaube, wenn das Ding mir entgegenfährt, ja, ich würde gleich mal draufhalten und einfach mal gucken, was passiert. Bin gespannt.
Ja, vielleicht muss man sich auch mit Lockheed Martin in Verbindung setzen, ja. Sagen, habt ihr auch so Systeme, weil es gab Situationen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt Feuerkraft, das wäre schon.
Gibt's schon mal, ne? Ja.
Das wäre sinnvoll, ja. Und ich wäre gerecht, glaube ich.
Alter, wir lachen drüber, aber es ist ja jetzt auch immer mehr, das ja, weiß ich nicht, diese ganzen Drohnen ist ja, ich meine, es ist jetzt auf dem Wasser und da denkst du ja auch, oh, ich habe auch am Anfang gedacht, okay, das ist toll, dass die da. Ich weiß jetzt noch nicht so lange her, wo wir darüber berichtet haben, das erste unbemannte Schiff ist eben über den Atlantik, glaube ich, gefahren. Wie soll das gehen? Und da war es Riesendiskussionen. Ja. Was war denn das noch für eine Geschichte? Das ist eigentlich schon 10, 20 Jahre her, wo da waren auch, hatten die nicht Deutschland in eine deutsche Uni in so einen unbemannten Multihull durch die Gegend geschickt und dann ging es genau um diese Frage, von denen du gerade sprachst, das weiß ich noch, wie ist denn das eigentlich KVR? Und dann haben sie es dann teilweise aus dem Verkehr gezogen und aber das ist jetzt, oh, ich würde mal sagen 20, 30 Jahre her und inzwischen ja, fahren die da aber ja so gut durch die Gegend und der Typ ja tatsächlich von Seldon, das hatte ich auch nochmal gut, die haben auch so ein komisches Segel mit, was mit dieser, sieht aus wie so ein großer Verklicker, ne, mit hinten diesem Arm hinten dran und der ja. Hat ja, der kommt daher, dieser Jenkins, der hat damals den Landsegelweltrekord gebrochen mit so einem Gerät, vielleicht auf in einer Wüste, Salzwüste oder irgendwo in den USA, wo der quasi so ein ganz stromlinienförmiges Teil mit so einem Rig gebaut hat und das hat er im Grunde weiterentwickelt. Ne? Also das gibt es dann in so, aber ja, das ist da jetzt, okay, ich meine, die Flotten, die fahren ja schon seit Jahren jetzt, zumindest diese orangen Dinger schon auf den Weltmeeren rum. Ich habe noch nie von solchen Kollisionssituationen oder sowas gelesen. Ich müsste es ja vielleicht auch schon mal gegeben haben. Wobei die fahren, tatsächlich war das Ding immer, die fahren extra, deshalb war das auch die
Daseins. Ja, das heißt dann immer, das waren Orcas, weißt du?
Genau. Ja, aber die fahren auch, sind ja gerade in den Gebieten rumgefahren, die eben nicht erforscht waren, um da Daten zu sammeln. Jetzt auch Southern Ocean oder irgendwie oben im Eismeer und da sind die ja viel rumgekreuzt und haben dann eben genau für die Institutionen, an denen Herr Musk rumgebastelt hat mit seiner Kettensäge, irgendwie, die er alle beschnitten hat, das waren die Auftraggeber eigentlich für die Sail-Drones am Anfang. Naja, jetzt ist das Militär eingesprungen. Jetzt kann es natürlich auch eher mal zu Kontakten kommen. Keine Ahnung, ob das wirklich ein Thema wird. Aber ich habe mich gewundert, also wirklich, du hast ja gesagt, es ist eben die Boote und in der Ostsee, die sind sehr real und da es da jetzt auch Dänemark sehr aktiv ist, wird das nicht weniger und ja.
Die ganze Ostsee sehr aktiv ist gerade. Ich vertraue so einer Technik, also ich glaube schon, dass die nicht auf dem Öresund so Dinge aussetzen, die sind ja nicht im 18. Jahrhundert, dass sie sagen, mal gucken, ob das passt. Sondern die wissen ja, was da los ist und vermutlich wird das passen. Ich frage mich immer nur, wenn ich so ein Ding sehe, also mir würde da mulmig werden.
Ja, definitiv, wenn du weißt, da ist keiner drauf. Wenn er dann, wo du gerade sagst, Öresund, wenn du so eine richtig schmale Stelle ist, wo dann auch nur zwei durchkommen, wo kein Platz ist, dann das, fährt der jetzt vor oder fährt ich, weißt du, wo man sich ja sehen
kann. Also unter der Brücke da.
Ja, oder beim Schleusen oder so. kurz vorm Schleusentor, prescht er dann vor und sagt,
ja, wo schleust du denn im Öresund eigentlich?
Nee, Öresund nicht, aber ich bin gerade schon wieder, war ich gerade irgendwo in Holland.
In der Schleuse wird der Schleuse auch blöd.
Nee, nicht Schleusen, aber da sind
ja immer Brücken. Hat mir mal der Hafenmeister, hallo Barney, wenn du zuhörst. Ja, das hat mir mal der Hafenmeister erzählt, das ist ja eine Klappbrücke in Kappel.
Ja.
Und da hat er wirklich eine Frau gefragt, wann die Schleuse aufmacht morgen früh.
Ja, jetzt ist sie vertan wahrscheinlich.
Seitdem nenne ich Barney immer nicht Hafenmeister, sondern Schleusenwärter.
Schleusenwärter. Aber was ist denn dann? Da muss man sich doch ordentlich einfügen. Okay, die fahren nicht durch die Schleuse, durch die Brücke.
Ich glaube jetzt nicht, dass die Segeldrohnen in Kappeln anliegen.
Und nein, aber es könnte enger auf dem Wasser werden. Insofern, die Frage ist nicht uninteressant, aber ich glaube, ist jetzt nicht die drängendste Frage.
Es wird jetzt sowieso enger auf dem Wasser. Also wenn du siehst, was hier in Kiel los ist, gut, es ist ja gerade dieses Manöver. Aber ja, wie viel Militärbewegung hier ist und dann
natürlich auch nochmal ein Thema.
Gestern sah ich so ein Schleppverband irgendwie, das lag noch bei TKMS, also bei der Werft, da lag ein U-Boot, die sieht man ja auch oft, da war eine Ölsperre drumherum und am nächsten Tag fuhr ich da morgens früh in der Kiellinie vorbei, dann fuhren die da im Verbund, irgendwie Schlepper, Küstenwache, drei Schlauchboote und dieses komische U-Boot, so Testfahren im Und jetzt geht's ja los, jetzt tauchen die Masten wieder aus, es wird immer voller.
Ja.
Also, hier ist schon, also das wird auf der Ostsee dieses Jahr wird's voll. Also, und dann kann man noch damit rechnen, dass wieder irgendwie das GPS-Signal mal wieder vielleicht da.
Also
hier bei uns irgendwie in den Gefilden nicht, aber wenn du da hinten irgendwie weiter nach Osten rumturnst, so weiß ich nicht.
Das kann man mit rechnen, ne?
Östlich von Bornholm kann schon mal sein, dass du da. Aber es ist, aber ist es jetzt nicht, also wir wollen jetzt keine Panik machen, das ist ein sicheres Revier.
Interessant, ja.
So. Aber vielleicht macht es noch mehr Sinn, Achtung, Überleitung, eine Sekoma-Rettungsweste anzuziehen oder sich zu besorgen. Jetzt kommt Sekoma.
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sekoma, Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Weste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sekoma-Westen. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sekoma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Westen für euch in Frage kommen. Also, vielen Dank an Sekoma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
So, da sind wir wieder. Und wir haben heute mal besprochen, wir besprechen ja uns tatsächlich, auch wenn es keiner glaubt, über was wir eigentlich reden in diesem Podcast. Und es kommen immer von zwei Wochen immer so viele Sachen zusammen, wo wir uns nie entscheiden können. Aber wir können ja mal so die, weiß ich nicht, kuriosesten, lustigsten, spannendsten Meldungen so durchgehen, die wir auf Segelreporter hatten in den so letzten, weiß ich, zwei Wochen. Ich fand übrigens, finde ich auch für den Übergang, Hermelinmäntel, das war wirklich mein Gedanke, als ich die, kann ich jedem raten, muss man drauf gucken, das Interior-Video in dem Rundgang von der Black Pearl.
Ja, gut.
Ich hab wirklich gefragt, so, gibt es so, also da kannst du doch nicht im Ölzeug rumrennen, da brauchst du einen Hermelinmantel. So wie du, das wäre eigentlich was für dich.
Ja, sehr schön. Aber wasserdichten.
Ja. Das ist so ein, also ich, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht neidisch, aber das ist so ein ekelhafter Prunk. Also ich finde, ist auch geschmacklos. Also es ist so wie, weiß ich nicht, Trump macht ja das Weiße Haus jetzt zum Goldenen Haus innen drin mit irgendwie viel, viel Barockgold. So sieht das da aus. Und dieser Rundgang, ich denke immer so, habt ihr eine Meise? Das ist so, wenn du auf diesem Boot bist, du weißt doch da gar nicht, wenn du in den schweren Sofas, diese Velour-Sofas, du weißt doch gar nicht, mit einem Kamin und einem Flügel, du weißt doch gar nicht, dass du auf dem Boot bist. Warum gehst denn du auf dem Boot?
Dazu passt, ich habe gestern auch eine Geschichte über diesen Orient Express Corinthian gemacht, ne? Größte Segelkreuzfahrtschiff der Welt. Und das finde ich ja insofern technisch ganz spannend, weil die da eben halt Segel auch drauf packen. Und Jean Le Cam hat diese Art von Segel schon ausprobiert auf irgendeinem Imoca. Aber jetzt ist, was ist das? Segelt das eigentlich, wo sie sagen, oh, wir fahren 17 Knoten, ist ja auch besser als alles mit Sprit rumzufahren, alles gut. Aber wenn du dann siehst, das ist eben Kapazität für 110 Passagiere, 220 Meter und kostet 20.000 Euro pro Person pro Woche. Also kann man, und dann guckst du da rein in das Ding, dann ist es so wie du. Das ist auch so für den Hermelin-Mann.
Aber ein Schnapper. Weißt du, was die Black Pearl die Woche kostet? Also nicht pro Person, sondern das ganze Schiffchen chartern die Woche?
Nee, jetzt sag nochmal.
1,2 Millionen.
Ja, okay.
Soll es
kosten. Ja, da hast du recht. Das ist natürlich noch exklusiver. Das ist ja für die ganz Upper Class irgendwie, ne?
Ja, aber ich finde,
wissen alles, das gibt es in unserem Umfeld irgendwo. Ich finde es auch jetzt, man guckt sich das manchmal technisch ganz interessiert an, weil das Schiff sieht ja auch.
Ja, das aber Schiff ist super.
Sehe ich genauso wie das. Aber viele sagen ja, oh, dann gibt es dann auch diese Branche, die ja boomt. Da gibt es dann auch Arbeitsplätze in dem Bereich. Ja, stimmt ja alles. Ist auch technisch interessant, aber eigentlich ist es nicht schön.
Das ist so eine Klientel, muss man sagen. Ja. Also ich finde ja, du kannst ja, wenn du die Kohle hast, mein herzlichen Glückwunsch. Ja. Also ich gratuliere dir dafür, wenn du 1,2 Millionen, ich habe da gar nichts gegen. Also auch wenn ich so die Verteilung komisch finde, aber per se, wenn sich da jemand das Geld hat, du hau raus, den Mist. Nee. Was ich immer komisch finde, warum muss denn der Geschmack dann so schlecht sein? Warum muss immer so Gülden, Prunk, also das sieht aus wie Sanssouci. Es passt geht ja auch in geil. Du kannst es ja auch wirklich in hübsch machen, aber das, ich weiß, ich habe mal so einen Innenarchitekten, der auf so einer, nee, das ist kein Name, der auf so einer Superjachtwerft arbeitete. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Und er erzählt, das ist also gerade mit diesen russischen Oligarchen, das ist richtig hardcore, weil die kamen dann dahin und dann haben sie das Boot abgenommen. Erstmal gab es zum Teil so Sachen wie, ja, das Boot muss jetzt doch irgendwie 20 Meter länger werden, weil mein Nachbar hat eins, das ist dann 15 Meter länger als meins und ich muss mindestens 5 Meter länger sein, dann, ja, aber das ist schon fast fertig, ja, dann macht halt. Ja, kostet aber, ja, ist aber scheißegal, sondern müsste das Boot verlängert werden, damit das bloß nicht kleiner ist als das vom Nachbar-Oligarchen. Und dann kommen die irgendwie, das ist Abnahme, alles irgendwie, und dann kommt die Frau mit und sagt so, der Marmor ist scheiße und diese, ich will goldene Wasserhähne.
Ja.
Und dann
schreit
er da rum und sagt, der Marmor ist scheiße und die goldene Wasserhähne, warum macht er das nicht gleich? Ja, du hast ja die silbernen ausgesucht, ja, mach jetzt goldene rein. Dann reißen sie den ganzen Marmor raus, dann wird anderer Marmor reingebaut. So, dann kommen die, dann kommen die an. Ja, dann holen wir das Boot. Diese Übergabe ist ja nicht nur, guck mal, sieht gut aus, das ist ja ein richtiger Prozess. Und dann sind die losgefahren und dann 4 Stunden später ruft er an und sagt, ja, ich brauche eine neue Crew, ich habe die noch rausgeschmissen, die waren scheiße. Weil die kaufen das ja auch mit, die kaufen das ja, die bestellen das Schiff auch mit Crew. Aber das ist, ich finde, und das ist so goldene Wasser hin auf dem Schiff. Also ich finde so, warum hast du dann ein Schiff? Also kauft ihr doch noch ein Haus vielleicht.
Oder? Aber guck mal, jetzt habe ich auch eine schöne Überleitung. Wir sind ja so Rimmepreis, genau. Weil ich finde es so schön an unserem Thema, dass das das eine Extrem ist. Aber es gibt eben auch das andere, passt das gerade gut, hatten wir auch drüber gesprochen, über diese Kollegen, die Spanier, die da mit ihrem ruderlosen Patina Vela.
Kida Costa, ja, super. Fahren.
Genau. Also das ist wirklich Abenteuer vom Feinsten.
Ja,
fahren da in Chile rum und haben dann auf ihrem offenen Katamaran, der auch deshalb noch irgendwie witzig ist, das kann sich gar keiner vorstellen, dass es Boote gibt ohne Ruder. Da haben wir öfter schon mal drüber geschrieben.
Kannst du erklären, wie das geht? Also ich habe irgendwie im Kommentar habe ich gesehen, das habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen, vermutlich wie ein Surfbrett funktioniert das, ne? Dass du so...
Ja, weißt du das? Ich habe die ja tatsächlich auch in Barcelona beobachten können beim America's Cup. Und hier Grant Dorton fand die total cool, auch als Gegenstück zu diesen ganzen Foilern, die da durch die Gegend ballern. Also der Team New Zealand Chef hat dann gesagt, ey, wir machen Barcelona was ganz Cooles und machen dann eine große Regatta, oder er unterstützte das Mess. Und Pati Navela sind wirklich die klassischen Strandkatamarane der Spanier da überwiegend. Und das heißt, du hast so ein, ja, Katamarane, und dann hast du aber ganz einen Rig ohne Großbaum, nur mit einer Schot irgendwie hinten dran. Und aber keine Ruder. Das heißt, ursprünglich wohl, um die halt auf dem Strand hochziehen zu können, dann kannst du mit dem Rubicat auch. Also da hast du ja irgendwie so einen Klappruder irgendwie hinten dran, kannst du nicht steuern. Und das heißt, das sind Holzdinger, die schiebst du einfach ins Wasser raus und steuerst dann mit dem Segel, aber eben nicht wie so ein Surfbrett. Da beim Surfbrett zum Anluven und Abfallen bewegst du ja den Mast, also veränderst den Segeldruckpunkt im Vergleich zum Lateraldruckpunkt. Wenn der Segeldruckpunkt, also wenn du den Mast nach hinten kippst, dann rutscht der hinter den Lateraldruckpunkt.
Dann luft das Boot an.
Irgendwo im Schwertbereich ist so, und dann hast du da den, und dann dreht er quasi.
Ja, Schwert haben die ja gar nicht. Schwert haben die auch nicht, ne? Ey.
Aber so Schwert, sag ich mal, das Unterwasserschiff, alles, das gibt ja einen Punkt, wo die Mitte des Unterwasserschiffs quasi das mit anhängen. Und das ist ja auch, ob jetzt Ruder und Schwert, das wird ja alles, das summiert sich ja zu einem Punkt, wo der quasi der Drehpunkt ist. Ne? Und beim Surfbrett ist das ist ja meistens mit Schiffs irgendwie, die hatten ja noch früher bei diesen, oder was heißt früher, die alten Surfbretter haben ja auch noch Schwerter, die dann reinsteckt. Also, naja. Ja. Und wenn du dann eben diesen Segeldruckpunkt da hinter diesen Lateraldruckpunkt schwenkst, dann luft es an. Und wenn du es nach vorne kippst, dann fällt es im Grunde ab. Und da bei dem Ding machst du es im Grunde ab, andersrum. Da drückst du eben das durch nach vorne und nach hinten laufen auf diesem Boot, drückst du eben den Rumpf entweder weiter hinten ins Wasser oder weiter vorne ins Wasser und veränderst also den Lateraldruckpunkt im Vergleich zum Segeldruckpunkt und kannst dadurch genau diese Wirkung erreichen. Aber der Mast ist das fixiert, und das funktioniert ziemlich gut. Der hat so kleine Flossen sogar unten, sodass sich das anders als auf einem normalen Yacht eben dann quasi dieser Effekt nochmal verstärkt. Also wenn du nach hinten gehst, dann kommt der vorne ganz aus dem Wasser. Das heißt, nur das Heck drückt sich wirklich hinten rein und hast dann quasi den Lateraldruck ganz weit hinten. Und dann, also das ist, man kann sich nicht vorstellen, dass du mit dem Ding auch Regatten segelst, das wird ja, und dann wirklich an der Tonne manövrierst, und das sieht auch manchmal
richtig große Szene da aus. Das kommt ja aus Katalonien, ne? Barcelona kommt das, ne, oder?
Genau. Katalonien ist genau die Ecke. Naja, und aber das ist auch irgendwie cool. Wobei ich, das ist aber dann jetzt Next Level, wo wir gerade drüber sprachen, hier Dieter Costa, ja, wie gesagt, ein ehemaliger Vendée Globe Absolvent, glaube zweimal hat er das, glaube ich, so gemacht.
Und der hat jetzt gedacht, weiß man das, warum der das macht, so aus Spaß?
Ja, ich habe verstanden, ja, genau, der ist jetzt auch nicht so ein Berufsabenteuer, ich glaube, der hat auch einen normalen Beruf, ich weiß gar nicht, ist der sogar Lehrer, ich weiß es gar nicht mehr, die letzte Geschichte hat er jetzt gerade Miko geschrieben, ich hatte davor mal die erste geschrieben, da war nämlich die Story, dass die quasi Schwierigkeiten hatten, überhaupt da in Patagonien, da Chile durch die Gegend fahren zu können. Und weil, er hat vorher natürlich verhandelt mit den Behörden, also ja, Abenteuer wollen wir machen. Und dann haben die, ja, kannst du alles machen. Und ich glaube, dann haben sie dann irgendwann mal gesehen, dass der keinen Ruder hat. Und das haben sie, glaube ich, nicht so richtig geglaubt. Also zu zweit, also er mit einem Kumpel hat das gemacht, zwei so Patina-Wähler. Und dann haben sie da erstmal gesagt, nee, geht hier nicht weiter. Und dann haben sie lange, da Monate, glaube ich, sitzen müssen. Und dann haben sie immer gezeigt, okay, jetzt, das geht doch. Und jetzt die letzte Geschichte war, offenbar haben sie die Genehmigung bekommen und fahren jetzt wunderschöne Bilder auch aus der Natur, wie die da auch inzwischen, wie gesagt, Patagonien rumfahren. Dann haben sie ihr Zelt da auf dem
Traum, auf was das Platz
sein. Dann mit dabei. Ne? Und naja, aber ist natürlich, wenn es da richtig hämmert, wissen wir ja auch, wer da alles schon da Nähe von Kap Horn quasi auch schon gestrandet ist, auch mal manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, da weiß man, dass es auch durchaus pfeift, und da würde ich normalerweise lieber einen Ruder haben. Aber mit dem Ding kommt es natürlich auch überall hin, und die hangeln sich da die Küste entlang, beziehungsweise auch zwischen den Inseln, und ein traumhaftes Abenteuer und zeigen
aber ja. Aber kalt auch da wahrscheinlich, ne?
ich befürchte, es ist kalt, ja.
Bist du wackelig, dann ist dann nicht.
Ja, egal. Aber cool, das finde ich, genau. Und das ist ja wirklich die andere Seite der Facette des Segelsports. Auf der einen Seite goldene Wasserhähne, auf der anderen Seite diese Abenteurer, die natürlich auch nochmal nach den letzten Abenteuern dieser Welt suchen. Und mit so einem Ding da unten rumzufahren, das ist schon, ja. Erstens brauchst du da Wissen und Skills für und ja, das haben sie offenbar. Und
lohnt sich auch an die Hörer, wenn ihr es lesen wollt. Miku hat echt einen fabelhaften Artikel darüber geschrieben.
Ja.
Das finde ich toll. Nice. Also,
mit Videos.
Total, da will man direkt los mit so einem Ding, finde ich.
Ja, genau.
Auch in Patagonien würde ich gerne los.
Dann war nicht. Und witzigerweise, genau, das Zentrum der Patina Vela ist übrigens am Kalkhüttesee in Krefeld. Freund von mir, an die Breden.
Ist Krefeld in Katalonien?
Nee, eben nicht. Aber der hat so, der ist, glaube ich, viel in Barcelona gesegelt auch noch. Der war ein sehr guter Hobby-Segler, Hobby-Tiger. Waren sie, glaube ich, auch mit so Europameister, wenn ich das richtig noch erinnere. Und hat dann irgendwie dann auch Gefallen an dem Ding gefunden. War auch ein guter Lasersegler davon. Da kenne ich von früher noch her alles da, mein nahes Umfeld. Naja, und er hatte mal versucht, das auch in Deutschland ein bisschen mehr zu etablieren. Ja. Ist, glaube ich, nicht so richtig jetzt die Boomer-Klasse, aber ich glaube, das gibt's noch. Und Andi Bredendick, wer mal möchte, dieses Ding ausprobieren, wahrscheinlich macht er das noch. Ich habe in den Anfangszeiten von Seereporter mal öfter drüber geschrieben und spannend, fand ich ganz lustig.
Das hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt, ne?
So richtig, es kommt ja vielleicht noch. Kommt ja
aus,
vielleicht
was, noch. Aus was für Material sind die? Das GFK?
Holz. Ist
das?
Nee, die werden aus Holz gebaut, so meine ich.
Also brennen die auch, ne? Da muss man aufpassen.
Ich glaube,
muss aufpassen. Das war auch eine Meldung. Wir wollen über den kurzen Meldungen bleiben.
Ja,
aber die hat mich besonders, ich bin da besonders drauf eingestiegen, oder was heißt besonders drauf eingestiegen, aber sie hat mich auf eine spezielle Art angesprochen, diese Geschichte, weil ich ja nun selber 5 Jahre in Brandenburg gelebt habe und ich weiß, wie gerne da das Gartenfeuer gemacht wird. Mhm. Also auch wenn es, ich weiß, wir hatten ja so ein Gartengrundstück da und dann hieß es ja, aber hier jetzt da ist ja immer Waldbad gefahren und sowas. Jetzt hier bloß kein Gartenfeuer machen, die verbrennen dann ja so Schnittreste und sowas.
Ist das so wie Osterfeuer oder was?
Nee, das ist so eine Grünschnitt, eine Hecke geschnitten und einen Baum abgesägt und so, dann weißt du, ja. Feuertonne. Dann haben wir es in die Feuertonne und wird es angezündet. Und die machen das dann auch, wenn da keiner ist, dann machen die das auch bei Waldbad gefahren. Das ist wirklich, ich kenne das sonst nicht so, aber da wird viel Gartenfeuer gemacht. Auch wohl in Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Erfolg, dass das Feuer über das Nachbargrundstück gewandert ist. Der hatte wohl nicht so aufgepasst mit so einem Feuerchen, war aber auch ein bisschen trocken. Und hat echt vom Nachbarn dessen Auto und das Segelboot zerlegt.
Abgefackelt.
Da denke ich auch so. Das ist auch jetzt nicht schön, so die Nachbarschaft, ne?
Nee, das kommt nicht gute Stimmung auf, oder?
Nee, ja. Das war wahrscheinlich auch nicht so ein, ich glaube, das war kein teures Boot. Ja. Aber so ist jetzt auch wahrscheinlich die Versicherung, wird da jetzt auch nicht sagen, ja, komm, das ist irgendwie 15.000 Euro, kannst dir ein neues kaufen. Das Auto ist auch noch kaputt, weißt du, kannst weder segeln noch Auto fahren. Ja. Das war so eine kuriose Meldung, wo das ist so ernsthaft, der fackelt echt mit dem Gartenfeuer ein Segelboot ab. Das ist natürlich auch schlecht. Und dann fand ich, und dann bin ich mit meinen kuriosen Geschichten am Ende.
Ja.
Mein Lieblingsthema, die Akoa, die auf Mallorca gestrandete Dübel und Jesse, die da noch immer liegt. Jetzt hat die Berge Vorarbeiten haben, die sind abgepumpt. Ich habe da ja ein Maulwurf am Strand sitzen, der mich immer jeden Tag mit den Nachrichten versorgt, was denn da passiert. Also ich habe sogar 2 Maulwürfe. Und lustig fand ich, dass jetzt dieser, ich will jetzt nicht mal darauf rumreiten, dass dieser, ich sage mal in Anführungsstrichen Kapitän, erst wollte er, bevor die Bergung passiert, ganz klug, wollte er den Anteil an dem Schiff für 1 Euro verkaufen. Damit der diese Kosten von der Backe ist. Ist super Idee. Hat, glaube ich, nicht geklappt. Dann hat er sich überlegt, er verkauft VIP-Tickets bei der Bergung. Er sperrt den Strand da ab. was er auch gar nicht machen kann. Also es wird ja niemand erlauben, den Strand abzusperren. Und dann kriegst du da exklusiv, kannst du da vorne am Strand, wo das geborgen wird, das ist ja ein richtiger Aufwand. Ich habe auch mal von einem Maulwurf einen KV darüber gesehen. Da habe ich auch drüber geschrieben in der Kolumne. Ich weiß, was jeder einzelne Posten kostet und was da alles angerauscht kommt. Das ist eine große Aktion. Also ich weiß gar nicht, ob es dieser KV ist, der es geworden ist.
Vielleicht können wir Tickets hier verlosen bei Siegelreporter
ja, oder so. Genau, ja. kann ich mal
Klaus mal anmerken.
Frage ich mal. Nächstes Jahr mache ich das im Herbst. Ja. Und er wollte ernsthaft Wipptickets verkaufen. Jetzt kommt's und die Leute auch bewirten für Tickets 20.000 Euro. Exklusive Wipptickets für die Bergung. Da habe ich mich gefragt, was hätte man mit VIP-Tickets für die Costa Concordia Bergung, hätte man die Weltwirtschaft retten können über Jahre.
Ja.
Italien wäre reicher als der Oman, wenn die dafür Tickets verkauft hätten.
Ja,
das ist ja. Also, ich bin mal gespannt, weil dieses Thema mal nicht mehr aufpoppt bei mir. Und wenn der Maulwurf sagt, es gibt nichts Neues.
Ja, stimmt. Aber es liegt immer noch da. Dann wird es ja noch uns ein bisschen erhalten bleiben.
Es liegt noch, na, es soll jetzt irgendwie losgehen. Es war das Wetter gerade schlecht. Also, da muss auch ein Schlepper kommt übers Festland, vom Festland raus. Und das kostet allein deshalb der Schleppertransfer wie 25.000 Euro und sowas berechnet.
Das wird ein Land geborgen oder wird das aber ein Land aufs Wasser geschleppt oder was ist das?
Nee, die machen so ein Schienensystem und ein Schlepper zieht den dann über das Schienensystem. Ja, gut, der Kahn wiegt ja auch ein bisschen. Ne? Das ist ein Riesenschiff. Also, und das liegt ja auf, das sieht ja nicht auf Sand. Sondern es liegt auf so komischen Felsen, so felsige Küste ist das, so flach, wie man das so kennt in Malle, weißt du, da ist so ein, geht dann so flache Felsen ins Wasser, da liegt das richtig schön drauf.
Ja.
Auch stabil, Diesel ist abgepumpt, soweit ich weiß. So Vorbereitungen sind gemacht worden und jetzt warten sie, glaube ich, aufs Wetter und das alles passt und dann geht's, also wie gesagt, also das, was ich gesehen habe, war mit so einer Schienenkonstruktion, wo das dann ins Wasser gezogen und dann weggeschleppt wird.
Ah, sehr schön.
Aber es ist auch nicht trivial, es sind hier eine Leine dran packen. Also, ich habe gedacht, so 20.000, das gibt es sicher viele, die es machen. Also, vor allen Dingen, wenn ich das billiger haben will, nehme ich ein Schlauchboot und fahre dann an Land. Also, vor allen Dingen, wer soll denn diesen Strand absperren? Ja, klar, schneiden wir für dich ab, damit du. Ja, um die Bergekosten wieder reinzuholen.
Ja.
Es bleibt nicht langweilig.
Nee, kann man sagen.
Hast du noch kuriose Themen oder was das?
Ich habe noch ein Thema, ich habe ja tatsächlich sogar eine Geschichte während meines Urlaubs aus Vancouver gemacht, dem Prinzen. Genau. Und das finde ich ja wirklich, den verfolge ich sowieso immer, weil ich das mega finde. Also es geht um Prinz Heinrich von Bayern, der wirklich exzellenter 18-Footer-Segler ist mit seinen Heinrich-Brüdern. Die tatsächlich schon mehrere Jahre lang jetzt da auch im Eldorado des 18-Footer-Segelsports in Sydney ja zu den Besten gehören. Und ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen aufgewachsen. Da war 18-Footer, wow, das, wo jetzt ja vielleicht der SailGP ist, oder wo das war so die erste Liga, wo man nur mal Videos gesehen hat, wo diese Typen von Fähren überfahren, mit diesen riesigen Gennergern, drei Mann in Trapez, kaum zu handeln. Naja, das hat sich, ist jetzt nicht mehr ganz so groß, aber nach wie vor spektakulär und jetzt siehst du es natürlich auch noch mehr. Ich hab, glaube ich, wirklich im Urlaub so ein bisschen gelächzt, nochmal wieder Segelbildern und das wurde exzellent übertragen aus dem Sydney Harbour mit Drohnen und Kommentar und also richtig tolle, tatsächlich auch Hardcore-Regatta-Bilder und eben Deutscher dabei, wo man gucken konnte, wer ist und ich bin dann, wo man sich so ein bisschen mit identifizieren konnte. Und dann habe ich das tatsächlich aufgegriffen, dachte, naja, eher zur Mitte der Woche, wo sie tatsächlich in der Nähe von Platz 3 war, was eine große Sensation gewesen wäre. Also sie haben da wirklich ganz vorne mitgespielt, ist dann leider doch nicht der erste Podiumsplatz geworden. Und ich habe auch die finale Geschichte noch nicht geschrieben. Vielleicht mache ich das morgen, muss ich mal gucken, weil es gab da auch wunderschönes Video nochmal vom letzten Rennen, wo sie es dann doch wirklich, ich glaube, den ersten Sieg eines deutschen Bootes bei einem Regatta, von das ist ja dann diese JJ Giltanian, oh, wie heißt das, Trophy. Das ist wohl irgendein Mensch, der dann berühmter 18-Footer, sehe ich da von früher ist. Das ist eigentlich die Weltmeisterschaft, also das Highlights der ganzen, das Highlight der ganzen Saison, dieser Szene. Und da haben sie wirklich dieses Rennen gewonnen und alles. Das ist so hammermäßig, wenn es da ballert und die stehen da wirklich zu dritt im Trapez und naja, da denke ich mal, wofür braucht man eigentlich Foils? Die werden nur mit dem, sie kommen so weit aus dem Wasser, dass nur noch das Ruder fast im Wasser ist und das aber alles kontrolliert aussieht. Naja, und wenn du dann auch noch ganz vorne segelst, und das ist ja, die gibt ja für die, das Boot, das Team heißt der Schwarze Ritter, weil tatsächlich die Ritterfestspiele in Kaltenberg damit.
Der ist Prinz Heinrich von Bayern, war das, ne?
Genau.
Das dann ist das hier Wittelsbacher Dynastie.
Ja, genau. Und das der, ist der
Sohn. War nicht der Vater auch Segler oder der Opa?
Genau, Luitpold. Und der ist auch ein sehr bekannter Segler, der ist früher Asso 99, Centomiglia, viel gesegelt und ich habe sogar seinen Vater, den habe ich ganz früher mal am Starnberger See interviewt, das war wirklich ein Highlight auch meiner früheren Journalistenkarriere und im Schloss und weil der auch, der hat von sein Buch aufgemacht, sein Bilderbuch, der war auch mal in Olympianähe, was ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen. Also faszinierende Szene und also altes Segelgeschlecht. Naja, und Heinrich setzt das eben fort. Wie gesagt, ist auch nicht von ungefähr, der ist auch richtig toller 49er-Segler gewesen. Hat zwei 49er-Jungs noch mit dabei und sie trainieren immer am Gardasee und haben zwei Schiffe, haben eins dann in Sydney liegen und eins am Gardasee und sind gerade deshalb auch bei Starkwind sehr, sehr gut, bei wenig Wind. Also sie hätten tatsächlich im vorletzten Rennen, das muss ich auch nochmal aufdröseln, da waren sie Erste, auch bei wenig Wind an der ersten Tonne und sind dann kurz vor dem Lee-Tor so von allen überlaufen worden, wirklich gemein, bei ganz wenig Wind. Naja, und dann sind sie dann Zwölfter geworden, somit ist das Podium dann auch verpasst gewesen. Aber dieses letzte Rennen, hammerhart, muss man würdigen, tolle Geschichte und ja, fand ich, war mein Highlight der Woche.
König Ludwig, das war ja der letzte arische König, glaube ich, ne? Yeah.
Ich habe das mal auch aufgedacht.
Das habe ich mal irgendwie. Hat, glaube ich, den Grundstein für den Bayerischen Yachtclub irgendwie gelegt. Das war so ein Wasserfriedel. Der ist, glaube ich, gerudert und hat dadurch irgendwie Wassersport etabliert und dadurch gab es dann kommen der Bayerische Yachtclub oder so. Also diese Wittelsbacher, die waren schon immer irgendwie wasseraffin.
Ja, aber irgendeiner, ich weiß nicht, also wir haben immer wenn wir Bundesliga da gesegelt sind, Starnberg oder Chiemsee, jetzt kriege ich es jetzt wieder durcheinander. Irgendeiner von den Königen ist da auch ins Wasser gegangen oder gegangen worden. Ich kenne die Geschichte leider nicht mehr. Im Kopf und Kragen geredet, aber irgendeiner, da haben wir immer, ich sag mal, wo ist er denn? Wo ist er? War es da oder da? Liegt, da muss doch nicht eine Tonne oder ein Denkmal stehen. Naja, da gibt es irgendeine Geschichte zu, so einer von denen. Ja, ich kriege es jetzt mal so ganz zusammen. Ja.
Jetzt mache ich den Grimme-Preis echt dingfest. Ja. Weil wir haben schon zweimal Hermelin-Mäntel genannt heute. Eigentlich hören wir mit Hermelin-Mäntel wieder auf, oder? Ne?
Hast du recht.
Dieser Podcast ist so rund, Wahnsinn. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Selbstbeweihräucherung, sehr schön, genau.
Genau, da wie auch mal. Nächste Woche. Nee. Nächste Woche ist Miku aus Lorient.
Ja.
Regatta Spezial. Vielen Dank fürs Hören, Carsten. Vielen Dank fürs Sprechen.
Ja.
Hast du noch Jetlag oder ist okay?
So langsam geht's. Kurz vorher habe ich noch so einen kleinen Nap gemacht.
Du sitzt gerade mit deinem ersten Kaffee jetzt im Podcast, ne? Genau. Jetzt um 20.47 Uhr. Ja, aber
das kam immer der Hammer so um 17 Uhr. Und
ja, Horror.
Aber jetzt. Nein, jetzt geht's so langsam. Okay, schon. Ich bin ganz heiß, jetzt muss langsam mal heute 15 Grad hier. Ich war noch nie
erst im Wasser.
Ja, du warst.
Ich war heute auf dem Wasser. Mit meinem Sohn. Wir haben Blackie, unseren habe ich ja mal darüber geschrieben, unser Modellbauprojekt, was ich gedruckt habe und mit ihm mit Epoxy zusammengeklebt und alles Mögliche. Ist jetzt die RC-Technik drin. Wir hatten am Sonntag eine kleine Testfahrt, die war nicht so gut, aber da war noch technisch ein bisschen, aber heute brillant gefahren.
Ja, aber Segelschiff muss ja das nächste Mal ran, oder nicht? Du kannst
ja jetzt nicht erst mal so, mein Sohn ist 5.
Ja, okay,
jetzt mit machen wir erstmal so ein holländischer Hafenschlepper, so ein Grachtenschlepper ist es, und das nächste kommt dann Dünarik, drücke ich schon aus. Und dann,
natürlich.
Mach und dann stehe ich mit Hermelinmantel am Bootshafen in Kiel und.
Genau, sag einfach mal dem Drucker Black Pearl und dann spuckt er das Ding aus, oder?
Genau, ja, Black Pearl auf so ein, in Word eingeben, dann Steuerung G und dann den Drucker auswählen, fertig.
Geht doch.
Genau. So schnell geht das. Carsten, es wird nicht besser.
Tschüss. Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.